möchte euch Appetit machen. Aber nicht aufs Mittagessen, von daher lasst unten die Tür mal schön zu, damit ihr nicht von der Predigt abgelenkt werdet. Ich möchte euch Appetit machen auf Gottes Wort, auf die Bibel. Denn Gottes Wort, die Bibel, wird in der Bibel auch mit Essen verglichen. Petrus schreibt zum Beispiel an die jungen Christen, damals sagt er, seid wie neugeborene Kinder, schreit wie neugeborene Kinder nach der Milch. Und später heißt es im Hebräerbrief, dass wir eigentlich langsam feste Nahrung bräuchten. Also Bibel ist wie Nahrung, die wir in uns aufnehmen. Die Bibel, Gottes Wort, ist ein Lebensmittel und man könnte es auch übertragen, ein Mittel zum Leben. Und ohne dieses Lebensmittel würden wir geistlich verhungern. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, heißt es. Nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Gottes Wort, heißt, ist elementar wichtig für unser Leben als Nachfolger von Jesus. Und darum möchte ich euch mit einer Predigtreihe in diesem Jahr Appetit machen auf Gottes Wort. Und das hat auch etwas mit unserem Gemeindemotto zu tun. Anfang des Jahres machen wir uns ja immer Gedanken in der Gemeindeleitung, so Fokussierung, wo geht's eigentlich hin, worum soll es in unserer Gemeindearbeit gehen. Und wir haben eine Vision als Gemeinde, ein Leitbild, aber das muss man immer wieder hin und wieder mal schärfen und neu fokussieren. Und zurzeit lesen wir ein Buch, Gemeinde mit Mission, und da hat uns eine Aussage aus diesem Buch inspiriert, so zur Art Gemeindemotto noch mal ein bisschen präziser zu formulieren, damit Menschen von heute leidenschaftlich Jesus nachfolgen. Das ist das Motto, das finden wir richtig gut, darum soll es gehen. Darum machen wir Gemeindearbeit, damit Menschen von heute leidenschaftlich Jesus nachfolgen. Menschen von heute, das sind auch Leute, die noch nicht hier sind, die in dieser Gesellschaft leben, die wir gerne einladen möchten, die sollen auch leidenschaftlich Jesus nachfolgen. Und solche, die schon seit 1000 Mal im Gottesdienst waren, wie Silas anfangs gesagt hat, die schon lange dabei sind, wo vielleicht die Leidenschaft so ein bisschen runtergekühlt ist, auch die sollen neue Leidenschaft haben und Jesus nachfolgen. Und wenn man leidenschaftlich Jesus nachfolgen möchte, dann muss man auf ihn hören. Dann braucht es diesen Kontakt zu ihm. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Diese Stimme von Jesus hören wir im unmittelbaren Reden durch den Heiligen Geist in unser Leben hinein. Und dafür wollen wir uns öffnen. Darum ging es auch vor 2 Wochen in der Predigt, um das prophetische Wort, um Reden Gottes durch den Heiligen Geist, dass wir bereit sind, seine Stimme zu hören, dass wir uns dafür öffnen, das wollen wir tun. Und wir hören seine Stimme auch in der Bibel. Es gibt 2 Quellen, hatte ich auch vor 2 Wochen schon mal so gesagt. Es gibt ja diese beiden Quellen, das unmittelbare Reden durch den Heiligen Geist, aber auch das Reden Gottes durch sein Wort, durch die Bibel. Und Gott hat sehr, sehr viel zu uns geredet durch die Bibel, beziehungsweise dort ist aufgeschrieben, was er geredet hat im Laufe der Jahrhunderte zu den Menschen. Und dadurch redet er heute immer noch. Und das ist das Faszinierende, dass Gott durch diese alten Worte immer wieder neu in unser Leben hineinsprechen kann. Und als Nachfolger von Jesus wollen wir auf beides hören. Auf das unmittelbare Reden durch den Heiligen Geist und auf Gottes Wort in der Bibel. Und dabei hat die Bibel bei diesem Hören eine ganz besondere Funktion. Denn das unmittelbare Reden durch den Geist Gottes muss sich immer an der Bibel orientieren. Die Bibel ist sozusagen das Prüfinstrument dazu. Und daran müssen wir alles, was wir hören, prüfen. Von daher brauchen wir, wie es im Brief an die Hebräer heißt, durch das Lesen der Bibel geübte Sinne, um Gutes und Böses zu unterscheiden. Also wir brauchen die Bibel und je mehr wir uns mit der Bibel beschäftigen, umso mehr werden unsere Sinne geübt, um Gutes und Böses zu unterscheiden. Oder auch, wie es in der Jahreslosung heißt, das Gute zu behalten und das andere wegzutun. Prüft alles, behalte das Gute, heißt es ja in der Jahreslosung. Also wir brauchen die Bibel, um auf die Stimme von Jesus zu hören. Und darum möchte ich euch mit einer Predigtreihe Appetit machen auf die Bibel und auf Gottes Wort. Diese Themen verbinden sich alle, sind alle verbunden mit einem, oder durch diese Themen zieht sich ein Mehr. Und das erste Thema lautet, mehr als Nahrung für die Seele, Gottes Wort. Gottes Wort ist mehr als Nahrung für die Seele. Und Hintergrund dazu ist ein Bibelwort, vielleicht ahnt ihr es schon, aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 4, Vers 4, wo Jesus sagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. In dieser Aussage steckt Zunächst eine sehr schöne Aussage, die leicht übersehen wird oder überlesen wird. Nämlich, Gott will, dass wir leben. Gott will, dass wir leben. Gott ist kein knauseriger Gott, kein Spielverderber, der uns eng halten will, der uns klein halten will, der uns nur verbietet. Gott will, dass wir leben. Gott will, dass es uns gut geht. Und Jesus hat mal gesagt, ich will, dass ihr Fülle habt. Nicht nur ein bisschen, ich will, dass ihr Fülle habt. Gott will also, dass wir leben. Und dazu gibt er uns Nahrung. Unser tägliches Brot, so beten wir im Vater unser. Und dieses Brot, was hier erwähnt wird, das steht so für das ganze Leibliche, für die Nahrung. Ein Witzbold hat diesen Bibelvers mal etwas anders formuliert. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, es darf auch mal ein Schnitzel sein. Natürlich, und es darf auch mal Pasta sein, heute nach dem Gottesdienst. Aber das allein reicht nicht zum Leben. Wir brauchen auch Nahrung für die Seele. Brot, die körperliche Nahrung, das macht uns körperlich leistungsfähig, das brauchen wir. Silas hat schon gesagt, wenn du morgens ohne Frühstück aus dem Haus gehst, naja, ich kann das auch mittlerweile schon, aber so im Laufe des Tages wird es dann doch so ein bisschen flau im Magen und die Kräfte lassen nach. Also wir brauchen diese Nahrung für den Körper, das macht uns leistungsfähig. Aber wir brauchen auch Nahrung für die Seele, sonst halten wir körperlich nicht durch, das hängt zusammen. Und das zeigen ja diese erschreckenden, häufigen Fälle von Burnout, wo Menschen in der Seele hungern und letztlich ausbrennen und dann geht auch körperlich nichts mehr. Das eine ist fast noch, nicht fast, sondern ist wichtiger letztlich, dass wir Nahrung für die Seele haben. Es stimmt, wir leben nicht vom Brot allein. Wir brauchen geistliche Nahrung. Und diese geistliche Nahrung, das sind Worte, die von Gott kommen. Jetzt könnte man daraus schließen, diese Zweiteilung, also für den Körper brauchen wir das Brot und für die Seele brauchen wir Gottes Wort. Dass es uns körperlich gut geht, essen wir Brot. Und damit es unserer Seele gut geht, gibt Gott uns seine Worte. Aber ich finde, diese Zweiteilung greift zu kurz. Daher mein Thema mehr als Nahrung für die Seele. Denn man könnte sich ja auch woanders Nahrung für die Seele holen. Und viele Menschen machen das ja auch, dass sie sagen, Musik ist für mich Nahrung für die Seele oder ein gutes Buch oder Beziehungen, Freundschaft oder ein Spaziergang im Wald, das ist für mich Nahrung für die Seele. Und dann wäre die Bibel so eines unter diesen verschiedenen Nahrungsmitteln oder Alternativen für die Seele. Nein, die Bibel ist noch mehr als allgemein Nahrung für die Seele. Und das ist mir aus dem Zusammenhang deutlich geworden, in dem dieses Bibelwort steht, nämlich diese Aussage, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Dieses Bibelwort aus Matthäus 4, Vers 4, steht ursprünglich im 5. Buch Mose, im Kapitel 6, und Jesus zitiert es in Matthäus 4, als er vom Teufel in der Wüste versucht wurde. Ich lese diesen Abschnitt. Danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel auf die Probe gestellt werden. Jesus fastete 40 Tage und 40 Nächte lang. Dann war er sehr hungrig. Da kam der Versucher und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus antwortete, in der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das ist schon eine krasse Geschichte, man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen. Eben hat noch Jesus am Jordan bei seiner Taufe die Stimme seines himmlischen Vaters gehört. Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Und kurz darauf wurde er vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Dort soll er jetzt 40 Tage lang und Nächte lang fasten und vom Teufel versucht werden. Der Brief an die Hebräer reflektiert das, was damals passiert ist und sagt, er, also Jesus, wurde genau wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt. Nur war er ohne Sünde. Und das war es letztlich. Das war eine Probe, in der er sich bewähren sollte, ob er sündigt. Und er hat nicht gesündigt. Wobei diese Art von Versuchung, die Jesus erleben musste, eine ganz andere Liga ist. Man muss sich das vorstellen. Der geliebte Sohn des himmlischen Vaters hungert. Das passt nicht zusammen. Gottes Sohn und Hunger, das geht gar nicht. Gottes Sohn, der Schöpfer des Universums und Hunger, das geht nicht. Gottes Sohn kann aus allem Brot machen, sogar aus Steinen. Der Satan weiß das. Und einige Zeit später hat Jesus ja bewiesen, dass er das kann, wie er aus 5 Broten und 2 Fischen Tausende satt gemacht hat. Aber dazu hatte er damals einen Auftrag gehabt von seinem Vater im Himmel und hier offenbar nicht. Jesus sagte später in Johannes 5, von sich aus kann der Sohn nichts tun, er kann nur das tun, was er den Vater tun sieht. Und offenbar hat er nicht gesehen, dass er jetzt Brot machen sollte. Und etwas vorher machte Jesus eine sehr bezeichnende Aussage, auch im Johannesevangelium: meine Nahrung ist, dass ich Gottes Willen erfülle. Und damit macht Jesus deutlich: ich handle nicht eigenmächtig, ich verlasse mich total auf meinem Vater im Himmel und tue nur das, was er sagt. Und das bedeutet dann für ihn in dieser Wüstensituation, selbst wenn er dabei vor Hunger fast umkommt, kann er nicht eigenmächtig Steine zu Brot machen, auch wenn er es könnte. Wenn der Vater gesagt hat, Sohn, du hast Hunger, mach dir aus den Steinen ein bisschen Brot und ess, dann hätte er das gemacht. Aber der Vater hat es eben nicht gesagt. Jesus hat sich also total vom Vater abhängig gemacht und nicht eigenmächtig gehandelt. Und dabei ist etwas Erstaunliches passiert, das ist echt ein Geheimnis, was Jesus sagt, das hat ihn satt gemacht. Meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes erfülle. Und diese erste Versuchung, da kommen ja noch 2, die wir heute nicht anschauen, diese erste Versuchung hatte die Absicht, Jesus herauszufordern, dass er eigenmächtig handelt und sich vom Vater löst und eben nicht mehr darauf vertraut, dass der Vater das schon am Ende gut machen wird, auch wenn jetzt der Magen durchhängt. Und Jesus hat gekontert auf diese Versuchung des Satans, hat er immer mit dem Bibelwort gekontert. Und sehr interessant ist, dass alle Bibelworte, mit denen er kontert, aus dem 5. Buch Mose stammen, komischerweise aus Kapitel 6 und 8. Dieses hier stammt aus dem Kapitel 8. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern er lebt von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und wenn wir uns jetzt diese Geschichte anschauen, aus dem 5. Buch Mose, dann entdecken wir einen erstaunlichen Zusammenhang zu der Geschichte von Jesus und der Versuchung. Dort bei Mose war es so, im 5. Buch Mose, nach 40 Jahren Wüstenwanderung steht Gottes Volk jetzt endlich vor dem verheißenen Land. Und Mose erinnert sie in so einer Art Abschiedsrede, weil Mose dürfte ja nicht mit in dieses verheißene Land. Er erinnert sie in dieser Abschiedsrede nochmal an die Gebote und er sagt, vergesst nicht, was ihr in dieser Zeit erlebt habt. Und da geht es auch um dieses Brot. Erinnere dich, Israel, an den Weg, den der Herr dein Gott dich geführt hat. 40 Jahre lang hat er dich durch die Wüste geführt. Er wollte dir zeigen, wie sehr du ihn brauchst. Er wollte dich prüfen und herausfinden, was in deinem Herzen vorgeht. Wirst du seine Gebote befolgen oder nicht? Er hat dir gezeigt, dass du ihn brauchst. Er ließ dich hungern. Dann gab er dir Manna zu essen. Das hattest du bis dahin nicht gekannt, auch deine Vorfahren nicht. Der Herr hat dir damit gezeigt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, nein, was der Mund des Herrn spricht und gebietet, davon lebt der Mensch. Gott wollte seinem Volk also in diesen 40 Jahren Wüste etwas sehr Wesentliches zeigen. Sie sollten in der Wüste erkennen, wie sehr sie Gott brauchen. Sie wurden geprüft, ob sie Gott wirklich gehorchen und sich ganz auf ihn verlassen oder doch eigenmächtig handeln. Und dazu ließ er sie hungern, das ist schon krass. Und er führte sie an ihre Grenzen. Und dann gab er ihnen Manna zu essen. Und dadurch merkten sie, ohne Gott sind wir hier verloren. Sie mussten erst mal diese Erfahrung machen, ohne Gott sind wir hier hoffnungslos verloren. Und deswegen gab Gott ihnen Manna. Sie haben gemerkt, Gott ist unser Versorger. Und dieses Manna, dieses Himmelsbrot, hat noch eine viel tiefere Bedeutung, dass Gott deutlich gemacht hat, ihr braucht Nahrung aus dem Himmel. Ihr lebt von dem, was aus dem Mund Gottes kommt. Er hätte vielleicht auch die Steine dort in der Wüste zu Brot machen können, aber nein, es musste Brot sein, was von oben kommt. Das hat eine symbolische Bedeutung. Ihr braucht das, was von Gott kommt zum Leben. Das, was Gott spricht und gebietet, das macht satt, das erhält euch am Leben. Das Manna in der Wüste ist also ein Symbol letztlich für Gottes Wort. Damit wird deutlich, ohne Manna geht ihr ein, ohne Gottes Wort geht ihr ein, könnt ihr nicht leben. Ihr lebt von dem, was Gott spricht und gebietet. Und Jesus hat das ja in vollkommener Weise erlebt, dass er gesagt hat, ich lebe den Willen des Vaters und das macht mich satt. ist ein Geheimnis. Und ich glaube auch, das hat ihm geholfen, diese 40 Tage und Nächte Fastenzeit durchzuhalten. Und da steht ja extra Nächte, weil der Jude hat halt, wie die Muslime, auch tagsüber gefastet und abends konnte man essen. Jesus hat aber 24 Stunden gefastet. 40 Tage, unvorstellbar. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis, dass er sagt, der Wille Gottes, den zu leben, das hat mich satt gemacht. Es gibt erstaunliche Parallelen zwischen diesen beiden Geschichten, Matthäus 4 und 5. Mose 8. Gott führt sein Volk in die Wüste. Der Heilige Geist führt Jesus in die Wüste, heißt es. Israel war 40 Jahre in der Wüste, Jesus blieb 40 Tage in der Wüste. Die Zahl 40 hat in der Bibel eine symbolische Bedeutung. Sie steht oft für eine Zeit der Vorbereitung, der Prüfung, aber auch des Gerichts. Und diese 40 Jahre Wüste waren ja kein Spaß. Das war ja letztlich Gericht, weil sie ungehorsam waren. Die hätten viel schneller im verheißenen Land sein können, aber sie waren ungehorsam, haben Gott nicht getraut, dass es gelingt. Deswegen mussten sie ein paar Schleifen drehen, 40 Jahre lang. 40 Jahre lang mussten sie Vertrauen einüben. Bei Jesus reichten 40 Tage. Er lernt in diesen 40 Tagen unter extremsten Bedingungen seinem Vater total zu vertrauen. Israel wurde in 40 Jahren geprüft. Jesus wurde in 40 Tagen geprüft, ob er wirklich dem Vater gehorcht und sich ganz auf ihn verlässt, selbst dann, wenn er extrem Hunger leidet. Gott ließ sein Volk hungern, damit sie erkennen, wie sehr sie Gott brauchen. Und der Vater ließ den Sohn hungern, das ist schon auch krass. Der Vater lässt den Sohn absichtlich hungern, damit er ganz dem Vater vertraut. Israel sollte erkennen, wie sehr sie Gott brauchen. Und Jesus erkannte, er lebt davon, dass er dem Vater gehorcht, dem Willen seines Vaters tut. Und Gott hat seinem Volk mit dem Manna gezeigt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, nein, was der Mund des Herrn spricht und gebietet, davon lebt der Mensch. Das war die Erkenntnis. Und diese Erkenntnis aus dem 5. Buch Mose hat Jesus für sich verinnerlicht und sich damit vor dieser Versuchung des Satans geschützt. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und aus diesem Zusammenhang ist mir deutlich geworden, Gottes Wort ist mehr noch als Nahrung für die Seele. Gottes Wort ist elementar wichtig für unser Leben als Christ. Es ist elementar wichtig zum Überleben. Ohne Gottes Wort gehen wir ein. Und das Manna in der Bibel ist dafür ein sehr schönes Beispiel. Ohne Manna wären die verhungert, elendig verhungert. Sie konnten nur überleben, weil Gott ihnen jeden Tag das Manna aus dem Himmel gegeben hat. Und damit wollte Gott etwas wesentlich deutlich machen. Du brauchst Gottes Wort zum Überleben. Der Mensch braucht Gottes Wort zum Überleben. Brot kann man sich selber machen. Aber letztlich kommt das Brot ja auch von Gott. Der Weizen wächst im Boden. Das schenkt Gott, dass das wächst, dass der Regen kommt. Letztlich ist auch das materielle Essen auch von Gott, aber das können wir zumindest doch irgendwie selber organisieren, zum Rewe gehen oder wo auch immer, beim Bäcker was kaufen. Aber alleine vom Brot können wir eben nicht leben. Das heißt, aus sich heraus kann der Mensch nicht leben. Natürlich kann man das. Wir sehen es ja millionenfach auf dieser Welt, dass Menschen ohne Gott leben. Ja, das geht schon, natürlich. Aber ist es das Leben, was Gott sich gedacht hat für den Menschen? Von dem, was wir aus uns selbst machen können, von diesen materiellen Dingen, aus unserer eigenen Lebenskraft heraus, können wir nicht das Leben leben, was Gott eigentlich für uns gedacht hat. Das geht nur durch die Nahrung von oben. Aus unseren Möglichkeiten können wir nicht das Potenzial leben, was Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Und dazu brauchen wir seine Worte. Seine Worte und nach seinen Worten leben, das gibt dem Leben tiefe Erfüllung. Das macht sogar satt, sagt Jesus. Das gibt Erfüllung, nach seinem Wort leben. Jesus hat es uns vorgemacht. Wenn wir konsequent nach Gottes Wort leben, nach seinem Willen leben, werden unsere tiefsten, innersten Bedürfnisse gestillt werden. Aber auch das ist wieder eine Vertrauensaktion. Traue ich dem Gott wirklich zu? Manchmal sind die Anweisungen der Bibel schon herausfordernd und krass. Und denke ich, stimmt das wirklich? Jesus sagt, ja, es wird dich satt machen, wenn du konsequent danach lebst. Daher meine Aussage, Gottes Wort ist mehr als Nahrung für die Seele. Es ist elementar für uns. Man kann mit Brot existieren, aber leben ohne Gott kann man nicht, ohne sein Wort. Und dabei geht es jetzt nicht um Befehl und Gehorsam. Diesen Kurzschluss, dass wir jetzt nicht ziehen, dass wir so irgendwie so maschinell oder wie so ein Roboter sagen, ich lebe nach Gottes Willen und dann kommt am unten das Ergebnis raus. Es geht primär nicht darum, dass wir jetzt konsequent nach Gottes Willen leben und Gottes Gebote befolgen. Es geht vielmehr um Beziehung. Worte sind Beziehung, das wissen wir auch. Nicht nur Information. Worte sind Beziehung. Und Worte sind wesentlich für Beziehungen. Es geht nicht darum, dass wir einfach maschinell Gottes Befehle gehorchen. Wir sollen seine Worte hören als liebevolle, fürsorgliche Worte an uns, die uns gut tun, die uns leiten wollen. Und Jesus hat das eben sehr schön ausgedrückt. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und das hat mich erinnert an die Geschichte im Paradies von Adam und Eva. Da heißt es ja, als sie Gottes Stimme hörten, also heißt es, am Abend ging Gott durch den Garten spazieren und sie hörten seine Stimme. Sehr schönes Bild. Gott rief nach seinen Menschen, weil er Gemeinschaft mit ihnen haben wollte. Er wollte Beziehungen mit ihnen pflegen, Zeit mit ihnen verbringen, reden und hören. Aber Adam und Eva versteckten sich. Sie hatten Gottes Stimme gehört, aber sie konnten sie nicht mehr hören, weil sie ungehorsam waren. Sie hatten von dieser Frucht gegessen. Sie hatten Gottes Gebot nicht gehorcht und jetzt hatten sie Angst vor seiner Stimme. Aber diese kleine Szene im Paradies zeigt, wofür wir eigentlich geschaffen sind. Nämlich Gottes Stimme hören, mit ihm durch den Garten spazieren gehen, mit ihm am Abend oder den ganzen Tag Gemeinschaft haben, mit ihm reden, seine Stimme hören, mit ihm reden. In diesen 40 Tagen in der Wüste bei Jesus hat sich im Grunde diese Paradiesgeschichte nochmal wiederholt. Nur, dass Jesus nicht die Fülle zur Verfügung hatte, im Paradies war es ja so, Fülle, ein Baum, davon nicht. Bei Jesus war Wüste und gar nichts. Das ist der wesentliche Unterschied. Also schon mal krasser, diese Versuchungsgeschichte. Und dieses gar nichts, das hat ihn so angreifbar gemacht. Aber es ging letztlich um das gleiche Prinzip. Der Teufel wollte das Vertrauen zu Gott untergraben. Die Vertrauensbeziehung zum Vater sollte zerstört werden, sodass er eigenmächtig ohne Gott handelt. Und Jesus hat als erster und einziger Mensch dieser Versuchung widerstanden. Und das war letztlich der erste große Akt in Gottes Erlösungsprogramm, dass er eben dem Satan nicht gehorcht hat. Und der zweite war dann, dass er unschuldig, ohne Sünde, für unsere Sünde bestraft wurde. Das war dann der zweite wesentliche Akt. Aber dafür müsste er ohne Sünde sein, damit er als jemand ohne Sünde stellvertretend für unsere Sünde bestraft werden konnte. Paulus brachte das auf den Punkt im zweiten Brief an die Korinther 5. Da schreibt er, Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt würden. Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, der genauso versucht wurde wie wir, könnte man ergänzen, zum Opfer für unsere Sünden, als sündloses Opfer, damit wir dadurch gerechtfertigt würden vor Gott. Und deshalb sagt Paulus weiter, deshalb predigen wir leidenschaftlich, lasst euch mit Gott versöhnen. Und das ist auch mein Anliegen, leidenschaftlich Jesus nachfolgen. Das beginnt damit, dass wir uns leidenschaftlich hören und reden und Menschen einladen, lasst dich versöhnen mit Gott. Nimm diese Versöhnung an. Dann kommt ihr wieder in diese Gemeinschaft mit Gott. Dann könnt ihr das leben, was Gott von Anfang an für euch gedacht hat. Nämlich, dass wir seine Stimme hören, dass wir ihm nachfolgen und mit ihm leben. Und dabei spielt Gottes Wort, die Bibel, eine elementar wichtige Rolle. Es ist eben mehr als Nahrung für die Seele. Es geht um Beziehung. Es dient der Beziehungspflege. Es erhält uns geistlich am Leben. Das heißt, die Bibel dient letztlich als Beziehungspflege. Und das macht deutlich, wenn wir Bibel lesen, dann geht es nicht nur darum, dass wir Informationen aufnehmen, sondern es geht um mehr, es geht um Beziehung. Und dazu komme ich auch noch im Lauf dieser Predigtreihe. Das heißt, beim Bibellesen geht es nicht vorrangig darum, möglichst viel Informationen aufzunehmen und Wissen zu sammeln. Das ist auch gut, natürlich, dass wir Zusammenhänge verstehen. Ist alles wichtig. Es geht auch nicht vorrangig darum, dass wir Gottes Befehle raushören und empfangen und umsetzen. Es geht um Beziehung zu Gott. Denn stell dir mal vor, du triffst eine gute Freundin, einen guten Freund. Worum geht's dir dann, wenn ihr euch trefft? Willst du die neuesten Informationen abgreifen? Erwartest du Fakten? Willst du dein Wissen vermehren? Willst du was lernen? Nein, du willst Beziehung, du willst Austausch, du willst reden, du willst hören. Und so ist es mit Gott und so ist es mit dem Bibellesen. Es geht um Beziehung zuallererst. Es geht um Gemeinschaft und Gemeinschaft lebt von Kommunikation. Hören, lesen und reden. Mit Gott darüber ins Gespräch kommen. Und die Bibel, Gottes Wort ist uns gegeben, dass wir mit Gott ins Gespräch kommen. Dass wir Gemeinschaft mit ihm leben. Wir leben von den Worten, die aus seinem Mund kommen. In der Bibel können wir sie lesen und hören. Der Heilige Geist macht das, dass diese gedruckten Worte plötzlich zu uns sprechen. Das ist ja das Geheimnis der Bibel. Das ist ja der wesentliche Unterschied zu anderen Büchern, dass ich eine Stelle immer wieder lese und plötzlich begegnet mir Gott auf ganz neue Art und Weise und erschließt mir plötzlich ganz neue Dinge und spricht zu mir. In der nächsten Predigt soll es darum gehen, wie diese Worte wirken, unter dem Motto mehr als nur Worte. Gottes Wort wirkt. Und Paulus schrieb an Timotheus, wo diese Worte herkommen, was sie so außergewöhnlich macht und was sie bewirken. Das ist so eine kurze Zusammenfassung über die Wirksamkeit des Wortes Gottes. Da sagt Paulus an Timotheus, im 2. Timotheus, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und sie erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Das ist kompakt zusammengefasst, was Gottes Wort letztlich in uns bewirkt. Sie lehrt uns, was wahr ist. Sie lehrt uns, Gott zu erkennen immer mehr. Sie lehrt uns, auf uns selbst wahrzunehmen, wo unsere Schuld ist, dass wir uns selber besser kennenlernen. Sie weist uns zurecht und sie führt uns auf den richtigen Weg, damit wir nach Gottes Willen leben. Und der Wille Gottes, das ist ja das Gute, das Vollkommene. Und diese Wirkungen wird sich entfalten, wenn wir dieses Wort in uns aufnehmen, wenn wir es sprichwörtlich essen. Aufnehmen, essen und danach handeln. Und dann kommen wir ans Ziel, nämlich nach Gottes Willen zu leben. Dieser Wille, der vollkommen ist, der gut ist, der uns ans Ziel führt, der satt macht, der Erfüllung gibt. Zum Schluss noch ein Zitat von Petrus aus seinem ersten Brief. Damit möchte ich euch nochmal Appetit machen auf die Bibel. Petrus fordert uns auf, wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen, um im Glauben zu wachsen und das Ziel, eure Rettung zu erreichen. Und dann sagt er noch, ihr habt doch schon gekostet, wie gütig Christus der Herr ist. Da kommt wieder der Geschmack des Essens. Die Bibel schmeckt nach Güte, könnte man sagen. Die Bibel schmeckt nach Gottes Güte und Barmherzigkeit. Da wünsche ich euch guten Appetit beim Bibellesen und nachher natürlich auch beim Essen.